Meine Lieben, die Zukunft war rosig. Gottes Volk auf dem Vormarsch, daar zingt sie. Von Gott geführt, von Gottes Geist, von Mose und von einem Mann mit brillanter Expertise, Hobab, sein Schwieger, sein Schwager. Von wunderbaren Verheißungen, von Gutes, das Gott hat zugesagt. Zweimal spricht Mose hier über Gutes, das Gott Israel versprochen hat. Na, dann ist Kapitel 11 schon ein kleiner Schock. Das Volk beklagte sich über seine Nöte. Das hebräische Wort mühsal vermittelt die Vorstellung von übel. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Erzähler, er contrastiert bewusst den doppelten Gebrauch von Gutes, in dem was Mose zu Hobab sagte, mit dem Gebrauch von Böses in der Sprache und auch in der Haltung des Volkes. Es murrt, ist rebellisch, ungehorsam. Und wirklich, so geht es weiter, Kapitel um Kapitel um Kapitel. Ein Volk, nota bene, in der Kraft des Geistes, des Heiligen Geistes, Gottes Volk, aber immer noch ein Haufen von unzufrieden, murrenden Rebellen. Schau mal, die erste Verse übrigens, es hilft euch alle, wenn die Bibel geöffnet vor dich liegt, dass du es nicht lesen kannst, das ist immer schön. Die ersten drei Verse von Nummer 11, die sind denk ich bewusst ganz kurz gehalten. Die Hebräischen Erzähler lieben das auch immer. Hè. Es fängt an mit einer sehr kurzen Geschichte vom Gericht, das Murren des Volkes in Tabera. Das Volk beschwert sich, so geht das, das Volk beschwert sich, Gott wird zornig, Feuer kommt hier raus, es gibt Urteil und Verbrennung. Das Volk schreit auf, Mose legt Fürsprache ein und es legt sich wieder. Das ist das Muster. Das ist, was wir im ganzen Buch immer wieder sehen werden. Vers 4. Unter den Israeliten waren viele Fremde, die sich dem Volk angeschlossen hatten, als es Ägypten verließ. Sie forderten nun besseres Essen. Und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Mensch, da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts außer jeden Tag dieses Manna. Uns ist der Appetit gründlich vergangen. Was glaubst du? Was glaubst du, ist den Israeliten am meisten von den Jahren der Sklaverei in Ägypten in Erinnerung geblieben? Nur ein Jahr vor diesem Ereignis waren sie eine unterdrückte, ausgebeutete Minderheit, geschlagen und zur Sklavenarbeit eingesetzt und verrichteten sie all die schmutzigen Arbeiten, glaube ich, die die Ägypter nicht machen wollten. So geht das. Woran würden sie sich erinnern? An die harte Arbeit, die Demütigung, der Genozid an den kleinen Buben? Nein, sie erinnern sich an den wunderbaren Fisch. De Fisch war so lecker. Und übrigens, umsonst. Selektives Gedächtnis. Sie meinen besser eine gesunde Ernährung in der Sklaverei als eine normale Ernährung in Freiheit. Mann, oh Mann, sie hatten jeden Tag ein Wunder. Mama! Aber sie fanden es langweilig. Wie pervers. Oder wie erkennbaar. Meine Lieben, sind wir in unserem Land, an diesem Waalsonntag, sind wir zo anders als die Israeliten? Zo viele problemen, auch im Volk Gottes, hebben met das Gewöhnlichste zu tun, das man sich vorstellen kann. Gurken, Melonen, Zwiebeln, Essen und Verlangen, Sehnsucht. Und da gibt es ein Murren, ein Weinen, ein Jämmern. Das ist, was hier beginnt. Lies mal, was gibt es? Weinen miteinander, ein gesamtes, nicht Weinfest, aber Weinenfest. Und das löst wieder eine weitere Krise auf. Schau mal, in Vers 10 wird es zu einem massiven Gemeinschaftsprotest. Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, an jeder in der Tür seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr. Und auch Moses vor der Rosses. Ich muss sagen, das ist eigentlich noch ein bisschen schwach übersetzt. Denn im Originaltext steht, es waren böse in den Augen von Mose. Wieder einmal stellt der Erzähler das Gute, das geschehen sollte, dem Bösen gegenüber. Das jetzt passiert. Mose und Gott sind zu Recht zornig. Mose hat Hobab gesagt, du wirst Gutes erleben. Und jetzt sieht er, es ist furchtbar schlecht geworden. Ja, es gerät hier sogar in eine Führungskrise, die ihn selbst betrifft. Lass mir die Verse 11 bis 15 mal lesen in der Übersetzung Hoffnung für alle. Ich denke, dass sie etwas von der Bitterkeit und vom Sarkasmus des Mose hier besser wiedergibt. Warum tust du mir Böses an? Fragt Moses den Herrn. Ja, ich bin dein Diener. Aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalten? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie einen Säugling auf meinen Armen in das Land trage, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an. Gib uns Fleisch zu essen. Wo soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bricht mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieser Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Bisschen ironisch, oder, dass Mose hier Gott beschuldigt, ihm Böses zu tun. Ja, das Wort wird hier wieder benutzt. Gott, waarom tust du mir Böses an? Mose meint, Gott hätte seine Verantwortung als Vater sich ein bisschen ernster nehmen sollen. Und nicht alles auf das Kindermädchen abwälzen sollen. Er sagt, Herr, ich halte es nicht mehr aus. Wenn du mich wirklich liebst, töte mich dann lieber jetzt. Wow. Gut, dass Gebeten nicht immer erhört werden, hoor. Aber hier möchte ich doch auch auf einen Aspekt des Charakters von Moses eingehen. Das an verschiedenen Stellen zum Vorschein kommt. Klar, was wir in diesem Ausbruch sehen, ist fast ein völliger Zusammenbruch von seinem Selbstvertrauen als Leiter. Und das können wir eigentlich schon positiv sehen. Er wird zumindest nicht als einen James Bond-Figur dargestellt. In Filmen, Hollywood-Filmen, ist es erstaunlich, wie schnell der Held immer eine Lösung findet. Und immer genau weiß, was zu tun. Und Mose ist auch kein Management-Guru, der sich fachkundig hinsetzt, um das Problem ein bisschen zu diagnostizieren, der auch kreative Ideen hat, die zu Lösungen führen, denen allen zustimmen und die dann weitermacht. Nein, nein, nein. Mose bricht einfach zusammen. Pass auf, das war nicht immer so, hè? Erinnert ihr euch an 2. Mose 2? Dort hat Mose sofort gehandelt. Er sah, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug und tötete ihn. Er brauchte hier nur 2 Versen. Eerst had het probleem, 2. die Lösung. Probleem gelöst, dacht er. Aha, deshalb endete er 40 Jahre in der Wüste. Weil er zo wollte. Snelle Lösungen, mijn lieve Österreicher. Snelle Lösungen sind niet immer vorhanden. Und wo ist er jetzt? Ah, da liegt er, einfach mit dem Gesicht nach unten vor dem Herrn, ganz verzweifelt. Ja, ganz abhängig, sagt ein Ausleger, nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Aber ich glaube, es geht um Schlimmeres. Diese Krise veranlasst Mose nicht nur an seiner eigenen Führung zu zweifeln, sondern auch an Gott selbst. Und seine sehr unrealistischen Forderungen. Selbst für die begabtesten Leiter kann Druck entstehen. Pass auf, Moses war ein begabter Leiter. Er verfügte über das Training, das Wissen und die Erfahrung aus 40 Jahren Regierungsdienst unter dem Pharao. Mose hatte jede erdenkliche Gabe und Ausbildung. Aber dieser massive Protest der Gemeinde ließ ihn an seiner eigenen Führung zweifeln. Was habe ich falsch gemacht, wenn es meine Schuld ist? Was hast du falsch gemacht, Herr, als du das alles von mir erwartet hast? Ich bin so ein Versager, bitte hol mir raus. Und dann ab Vers 16 hören wir, wie Gott diese doppelte Krise auflöst. Het is interessant. De erzähler keert zeer geschikt die rijen volgen om. Moet man immer ganz sorgfältig lezen om bij te blijven. Er berichtet zunächst, was Gott über die Führung sagt, ab Vers 16. Geht dann weiter zum Menüproblem, ab Vers 18. Kommt wieder auf das Leitungsproblem zurück, ab Vers 24. Unterbricht mit der Geschichte über die Wachteln und kommt so schließlich wieder auf das Menüproblem zurück, um zu erzählen, was passiert. Um das zu lösen in 31 bis 34. Wunderbar, eigentlich wunderbar, wie der Erzähler die Spannung aufbaut. Damit wir fragen, ah, was wird jetzt wohl passieren? Ja, wieder wunderbare Erzählung. Schau mal Vers 16. Und der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind. Und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich hier niederkommen. Und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen. Damit sie mit dir die Last des Volks tragen und du nicht allein tragen musst. Jetzt zum ersten Mal hören wir, dass Mose ein Mann von Gottes Geist ist. Vom Geist, der auf dir ist. Wie wir schon im Hebräerbrief gelesen haben, dass Gottes Geist hier im Spiel ist. Was soll das bedeuten? Sicher nicht, dass Mose sofortige Lösungen für jedes Problem hatte. Und es verlieh ihm auch keinen Superstatus. Erinnern wir uns daran, dass der Mann, der hier in Vers 17 den Geist hat, der Mann von Vers 11 bis 15 ist, die nicht in der Lage war, zurechtzukommen. Die Tatsache, könnte man vielleicht sagen, die Tatsache, dass er wusste, dass er Gottes Geist hatte, die versterkte seinen Mangel an Selbstvertrauen nog. Ja, Mose wusste sicherlich, nur Gott konnte das Problem lösen. Dennoch führte er sich unzureichend und allein. Also sagt Gott, ich sag dir, was ich tun will. Ich werde mein Geist ein bisschen verteilen für dich. Ich werde ihn auf 70 weitere Menschen legen, damit sie dir helfen können, die Last zu tragen. Naja, bereits in Exodus, genau in Exodus 18, war die Verwaltungsarbeit auf Anraten von Jethro schon geteilt und delegiert worden. Es geht hier wahrscheinlich eher um das Teilen der geistlichen Führung. Um die Erweiterung des Kreises derjenigen, die in der Lage waren, Seelsorge und Weisheit zu vermitteln. Das ist immer wichtig. Dass wir Weisheit bekommen. Ist das auch eure Gebeten für die Politik, für die Regierung, die neue Leute im Parlament? Dass sie bitte Weisheit von den Herrn bekommen. Gott sagt, holt mir 70 Älteste zusammen. Und Mose tut es. Schau mal Vers 24. Und Mose ging heraus Und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in der Wolken und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie eine Zeit lang in Verzückung wie Propheten. Bedeutet wahrscheinlich, dass sie irgendein Wort von Gott sprachen. Und interessant, Mose war bereit, die Gaben des Geistes an und in anderen Menschen anzunehmen. Ein Zeichen seiner geistlichen Reife. Mose sagt, Herr, es ist gut. Wirklich gut, ich brauche das. Und da kommen sie. Vor den Augen des Volks kommen die Ältesten zusammen. Und natürlich brauchen sie ein Zeichen, eine Bestätigung, dass sie neben Mose auch eine von Gott anerkannte geistliche Führung ausüben werden. Sie werden nicht durch irgendeine Wahl ernannt, sondern von Gottes Stellvertreter Mose herbeigerufen. Und Gott beglaubigt sie, indem er sie prophezeien lässt. Dann, in Vers 26, surprise, surprise, begeht auch die gemeinsame Führung sogar von unten nach oben. Zwei Männer, die Eldad und Medad hießen, waren im Lager geblieben, anstatt zum Zelt hinaus zu ziehen. Doch der Geist ruhte auch auf ihnen. Auch sie begannen zu prophezeien. Einen Ausbruch also von ungesteuerter geistlicher Aktivität. Außerhalb der Kontrolle von Mose. Diese Leute prophezeien. Warum Eldad und Medad nicht zum Zelt gekommen sind, wir wissen es niet. Aber sie werden nicht dafür verantwortlich gemacht. Das ist interessant, hè? Sie waren zu spät, aber auch sie erfüllt Gott mit seinem Geist. Und sie bringen echte prophetische Worte. Ja, Gott ist barmherzig. Er kümmert sich sogar um die zu spät kommenden. Das hat heute Morgen so vielleicht einen speziellen Sinn. Aber Josua, Moses Assistent, Josua ist empört. Er sagt, Vers 28, Mose, mein Herr, das musst du verhindern. Einwände von der Nummer 2. Aber warum? Warum ist er besorgt? War es ein Verstoß gegen die gute Ordnung? Hielt er es für schlechte Manieren? Fürchtete er Kontrollverlust? Oder hielt er es sogar für eine Beleidigung von Mose? Was auch immer es war, es had ihn meer verärgert als Mose. Want ik ben sicher, ihr habt das vielleicht alles schon einmal beobachtet. Wenn Menschen eine Führungsposition innehaben, dan gibt es oft eine Reihe von Gefolgsleuten, die ihre Autorität und ihre Status daraus beziehen, dass sie Diener des Dieners Gottes sind. Alles, was die Autorität des Leiters bedroht, bedroht auch ihre eigenen. Gut möglich, dass Joshua hier eine Bedrohung für die Autorität von Mose sieht und sich fragt, was wird das wohl auf mich auswirken? Aber in Vers 29 lesen wir Moses Antwort. Bist du eifersüchtig? Um meinetwillen? Alsof er sagen wollte, für mich gar kein Problem. Also waarom für dich? Eine wunderbare Antwort, oder? Nein, bei Mose absolut keine Eifersucht. Weißt du es noch? Mose hat kein Verlangen nach Ämtern oder Prestige. Er hätte nicht einmal um den Job gebeten. Er hätte eigentlich alles getan, um ihn wieder loszuwerden. Mein Herr, ich kann nicht reden. Bitte, Aaron, der kann so schön reden. Nicht ich. Möchte Gott seine Gabe mit anderen teilen? Für mich kein Problem. Er sagt sogar, wenn der Herr doch nur das ganze Volk zu Propheten machen würde. So ein bisschen Ton von Pfingsten. Vielleicht dachte er, wären alle Propheten, müsste ich nicht derjenige sein, der sich um alle Probleme der anderen kümmert. Aber vielleicht war es auch so, das denke ich eigentlich, vielleicht war es so, dass Mose ein tiefes Vertrauen, eine tiefe Sicherheit in seiner Beziehung zu Gott hatte. Er brauchte es einfach nicht. Irgendwas zu beweisen, und das an sich ist schon ein Zeichen großer geistlicher Reife. Pass auf, ja, auch unsere Reaktion in der Gemeinde und in der christlichen Welt, besonders wenn Dinge unerwartet passieren und nicht ganz so wie wir es uns wünschen, kunnen genauso die van Joshua zijn. Stop das! Das kunnen we niet zulassen hier. Oder onze reactie kan wie die van Mose zijn. Het is interessant eigenlijk. Mose verhält zich een beetje wie Barnabas in de apostelgeschichte. Als Barnabas al die activiteiten zag in een kirche außerhalb Jeruzalem. Das muss sich doch sehr von seiner jüdischen Tradition unterschieden haben. Aber was lesen wir? Barnabas war froh, als er die Gnade Gottes sah. Waren ganz andere Leute da. War natürlich ein bisschen fremd. Aber er hat die Gnade Gottes gesehen. Nou, schau mal, da kommt Gottes Reaktion. Vers 18. Zum Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen, so sollt ihr Fleisch zu essen haben. Denn euer Weinen ist vor die Ohren des Herrn gekommen. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Nicht nur einen Tag, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang. Sondern einen ganzen Monat lang, bis ihr es nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn verworfen habt, der unter euch ist. Und da habe ich gedacht, stimmt das nicht? Manchmal verbergen sich hinter körperlichen Symptomen ernstere Gesundheitsprobleme. Gott erkennt, dass hinter dem Gejammer des Volkes mehr steckt, als nur die Langeweile über das Manna. Er sieht, dass sich sein Volk abwendet von seinem Rettungsprojekt aus Ägypten. Die Israeliten, sie hatten in der Sklaverei laut geschrien, und jetzt sagen sie, in Ägypten waren wir besser dran. Sie hatten den lebendigen Gott unter sich. Aber sie hatten ihn abgelehnt. Also sagt Gott, wenn ihr Fleisch wollt, ich gebe euch Fleisch. Bis ihr es satt habt. Und dann Moses antwort. Ich lese eine Paraphrase, Vers 21. Hier steht ich. Herr, unter 600.000 Mann zu Fuß. Und du sagst, ich gebe euch Fleisch, einen ganzen Monat lang. Woher soll das kommen? Zelfs wenn alle Herden und Hütte geschlachtet würden, wäre das genug. Zelfs wenn man alle Fische in den Meeren fangen würde, reicht das. Ziemlich sarkastisch. Und dann ist Gottes Antwort in Vers 23 ein bisschen kryptisch. Der Herr antwortete Mose, ist der Arm des Herrn zu kurz? Du wirst jetzt sehen, ob meine Worte für dich wahr wären. Oder nicht? Und ich liebe das. Die göttliche Humor ist immer da, hein, in diesem Buch. Das Menü, nachdem sie das Volk sehnte, war Fisch und Gemüse. Das Menü, das sich Mose vorstellte, als er über das Schlachten der Herde sprach, war Rind, Lamm und Fisch. Aber was Gott im Sinn hatte, war Geflügel. Und zwar schon unterwegs. So kommen wir am Ende der Geschichte zum Fleisch. Aber es ist Fleisch, pass auf, mit Gericht, Vers 31. Da erhob sich ein Wind vom Herrn gesandt und ließ Wachteln kommen vom Meer. Und ließ sie auf das Lager fallen. Eine Tagereise weit rings um das Lager, 2 Ellen hoch auf der Erde. Da machte sich das Volk auf und sammelte Wachteln, diese Vogel, diesen ganzen Tag und die ganze Nacht, und den anderen ganzen Tag. Kier. Und wieder einmal zeigen die Israeliten, wie kurz ihr Gedächtnis war. Hätten sie sich nicht daran erinnern sollen, dass Gott ihnen vor fast genau einem Jahr vom jährlichen Frühlingszug von Millionen von Vögeln ließ profitieren, die von Afrika aus jedes Jahr nach Nordwesten über Palästina, über den Libanon, bis in den Norden zogen? Aber während die Wachten damals ein Geschenk waren, das Segen brachte, diesmal sind sie zum Gericht. Also da erhob sich ein Ruach in Hebräisch, ein Wind vom Herrn gesandt. Im Hebräischen ist das Wort Ruach genau das Wort, das mit Geist übersetzt wird. Auch hier löste der Wind oder der Geist Gottes eine Krise, indem er mit dem Wind so viele Wachten heranbracht, dass sie sich mit dem Netz fangen konnten und jeder einen Eimer voll hat. Aber das führt zu schweren Krankheiten. We lesen in Vers 33, als aber das Fleisch noch zwischen ihre Zähnen war und ehe es ganz aufgebracht war, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen das Volk und er schlug sie mit einer sehr großen Plage. Es klingt, alsof der Vorrat an Vögeln schon verdorben war, bevor er überhaupt aufgebracht war. Gibt es hier vielleicht eine Lebensmittelvergiftung? Kan zijn. Vielleicht in ihre Gier haben sie das Fleisch nicht richtig trocknen lassen. Ist vielleicht nicht richtig gesalzen. Oder es gibt den ersten bekannten Fall von Vogelgrippe. Aber der Ergebnis ist mehr Gräber in der Wildernis. Der Ort wurde auf Deutsch Giergräber genannt. Die Menschen gierten nach Fleisch und das führte zur Bestrafung und Leiden. Naja, das ist also die Geschichte von Kapitel 11. Und da sagt man natürlich, und wir, was müssen wir damit? Ich hoffe, wir haben 3 Dinge gelernt. Erstens. Wie bei einer Krankheit können sich hinter den sichtbaren Symptomen durchaus ernstere Störungen verbergen. So können in Staat und Kirche Beschwerden über einfache Dinge wie Essen, den Dienstplan und die Verwendung von Geld in Wirklichkeit eine tiefere Unzufriedenheit und ein tieferes Versagen verbergen, sowohl in einem Volk als in der Kirche. Insbesondere das Versagen den Plan um das Ziel Gottes für Land und Kirche zu verstehen. Manchmal kann unser Verhalten so gedankenlos ungläubig sein. Und was wichtig ist, kann so kurz in unserem Gedächtnis sein. Trotz allem Guten, das Gott in die Vergangenheit gebaut hat, und noch immer. Und allem Guten, das er für die Zukunft hat. Spoelen wir Gottes Absichten zurück. Achte bitte darauf, meine Lieben, was genau sich dahinter verbirgt. Wenn es unter Menschen und auch unter Gläubigen eine Kultur des Beschwerdens, eine Kultur der Klage gibt. Zweitens, eine vom Geist erfüllte Führung bedeutet nicht, dass wir geistliche Superhelden haben, die allwissend sind in der Kirche und in der Stadt. Was wir hier finden, ist etwas Wunderbares. Der Beweis für die Gegenwart von Gottes Geist im Leben Mose ist die Abwesenheit der Dinge, von denen die Leute denken, dass sie mit starker Führung verbunden werden. Selbstvertrauen, Status, Ehrgeiz und Kontrolle. Und genauso beweist Mose, dass er vom Geist Gottes geführt wurde. Ganz wichtig. Und drittens sehen wir am Beispiel Mose, dass der Geist verteilende heißt. Auch wenn Gott innerhalb seiner Gemeinschaft bemerkenswerte Persönlichkeiten erhebt, so ist es doch Gottes Absicht, dass es eine geteilte Führung gibt, die neben den Gaben anderer ausgeübt wird. Kein Autokratie. Und das Neue Testament bestätigt dies. Der Geist Gottes hat seine Gaben nicht nur für den einen Mann an der Spitze verteilt, sondern damit sie geteilt werden. Und diese Dinge werden geschrieben, warum? Der Apostel Paulus sagt, damit wir daraus lernen. Und so möge der Heilige Geist uns helfen, zu lernen, was hier steht. Amen.